Studi.DW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Svenja Üing herzlich willkommen. Es lebe der Wettbewerb. Nicht umsonst gibt es Song-Contests oder Fußball-Bundesliga-Tabellen. Aber wie sinnvoll ist das Bewerten und Vergleichen eigentlich für Unis, zum Beispiel im Rahmen von Hochschulrankings?
Also ist eine Uni, die hoch im Hochschulranking ist, wirklich gut oder nicht? Das, finde ich, geht aus dem Hochschulranking nicht hervor.
Das sagen die Kritiker der Hochschulrankings, sowie diese Bonner Studentin. Mehr zum Für und Wider von Rankings später in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über folgende Themen. Wohnungsnot. Wie schwer es für Studierende in Deutschland ist, ein Dach über dem Kopf zu finden. Leben mit dem Tod. Wie junge Erwachsene in einem Projekt sterbenden Menschen begegnen. Und Tenure-Track. Wie deutsche Unis versuchen, mehr Transparenz und Planbarkeit für ihre Mitarbeiter zu schaffen. An eigenen Themen forschen, lehren, Bücher schreiben. Die Arbeit in der Wissenschaft klingt sehr attraktiv, wenn man Professor oder Professorin ist. Für die große Mehrheit der wissenschaftlichen Angestellten in deutschen Hochschulen sieht die Realität anders aus. Sie hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag ohne planbare Berufsperspektive. So kann das nicht weitergehen, sagt die große deutsche Bildungsgewerkschaft GEW und hat deshalb in diesem Monat den Kodex Gute Arbeit in der Wissenschaft vorgestellt. Darin schlägt sie vor, was Unis tun können, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zum Beispiel das Tenure-Track-Modell einführen. Ein paar Unis in Deutschland machen das bereits. Wie das funktioniert, hat sich Gerhard Brack in München angesehen.
Die Fliegen tragen den Namen ja nicht von ungefähr. Die würden jetzt wegfliegen, wenn wir sie nicht betäuben.
Klaus Förstemann ist Professor am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er schüttelt gerade betäubte Fruchtfliegen aus einem Reagenzglas und sortiert mit einem Pinsel Männchen und Weibchen auseinander.
Also hier auf der einen Seite, da haben wir den Herrn, der ist bei den Fliegen deutlich kleiner. Und die Damen hier, die sind etwas größer. Das müssen sie auch sein, weil die legen ja die vielen Eier.
Am Genzentrum betreibt Förstemann Grundlagenforschung. 7 Fachkräfte und Doktoranden hat der 40-Jährige in seinem Labor eingestellt. Sie erforschen das Erbgut von Fruchtfliegen.
Wir interessieren uns für die biologischen, ganz grundlegenden Phänomene, aus denen dann später vielleicht klar wird, dass sie auch im Menschen konserviert sind und dass sie möglicherweise an Krankheiten eine Rolle spielen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten ist dem biologischen Grundlagenforscher wichtig. Am Standort Martinsried Großhadern im Münchner Westen hatte die LMU zunächst ihre Fakultäten für Chemie und Pharmazie konzentriert. Als die Hochschule dann vor 6 Jahren auch noch in der Exzellenzinitiative das Große loszog und eine von deutschlandweit zunächst 9 Elite-Universitäten wurde, da wurde das neue Genzentrum ebenfalls hier aufgebaut. Klaus Förstemann fand als einer der ersten ideale Arbeitsbedingungen. Chancen auf eine Festanstellung hätte er nach seinem Studium und der Postdoc-Zeit in den USA und der Schweiz auch in anderen Ländern gehabt. Entscheidend für ihn war aber, dass die LMU München seine Professur als Tenure-Track ausgeschrieben hatte, also mit der Perspektive einer frühen Einstellung auf Lebenszeit.
Das ist in vielen anderen Ländern der Fall, dass es eben diese Tenure-Track-Programme gibt, sodass man weiß, dass man sich dort nicht auf einen Schleudersitz begibt, von dem klar ist, dass man nach 5 oder 7 oder 9 Jahren spätestens sich woanders eine Stelle suchen muss.
Nicht nur familiär bot ihm das Tenure-Track-System wichtige Sicherheiten. Es half ihm auch enorm, sich auf die Forschung zu konzentrieren.
Man wächst ja hier in eine Gemeinschaft rein und mir würde es jetzt sehr schwer fallen, das Genzentrum zu verlassen, weil das für die Art von Forschung, die wir betreiben, ein geradezu optimales Umfeld ist.
Die Hochschule ist beim Tenure-Track keineswegs von Anfang an festgelegt auf eine Festanstellung des Bewerbers. Nach 6 Jahren prüft nämlich eine Kommission der LMU, ob sie die Stelle tatsächlich verstetigt, also in eine Dauerstelle umwandelt oder nicht. Für Bernd Huber, den Präsidenten der LMU, ist das Umschwenken seiner Hochschule auf das Tenure-Track-Modell inzwischen ein überzeugender Standortfaktor.
Attraktiv ist es deswegen, weil man als junger Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerin sehr früh auf eine Professorenstelle kommt. Zum Zweiten ist es attraktiv, dass man auf dieser Professur vielfältige Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten hat, also sehr weitgehend unabhängig ist. Es ist zum Dritten attraktiver besoldet als die Juniorprofessur. Und schließlich das Vierte ist eben, und das ist der Unterschied zum konventionellen Nachwuchsmodell in Deutschland, dass man eben die Möglichkeit der Entfristung besteht, also die Möglichkeit, eine Dauerstelle zu bekommen, eben in diesem Modell auch fest vorgesehen ist.
Auch die andere große Münchner Universität, die Technische Universität, die sich ebenfalls mit dem Exzellenztitel schmücken darf, setzt in Zukunft verstärkt auf das Tenure-Track-System. So will sie vor allem mehr Mitarbeiter aus dem Ausland anwerben. Klassische Juniorprofessuren, die vor Jahren als Einstiegsprofessuren ins Leben gerufen wurden, gibt es dafür künftig an der TU gar nicht mehr. Solche Stellen werden ab sofort als Tenure-Track-Professuren ausgeschrieben.
Das ist eigentlich für alle eine richtige Win-Win-Situation. Die jungen Leute kriegen bei uns einen planbaren, transparenten und von vornherein offengelegten Karriereweg. Und die Uni profitiert davon, dass wir mehr Personen kriegen für Lehre, 100 neue Professuren, mit jungen Leuten aus dem Ausland, Deutsche wie Nichtdeutsche.
Die einzelnen Bestandteile des Systems hat sich die TU an verschiedenen Hochschulen, vor allem in den USA, abgeschaut. Mit dem neuen System wird es leichter, fähige Professoren, die schon an der TU tätig sind, dort auch zu halten. Noch ist keine der neuen Tenure-Track-Stellen der TU besetzt. Die Ausschreibungen für die ersten 6 von insgesamt 100 Stellen endeten Mitte November. Gesucht werden dafür unter anderem Experten für Biotechnologie und Computerwissenschaft.
Insgesamt gibt es in Deutschland weit über 300 Hochschulen. Wer sich da einen Überblick verschaffen will, braucht Informationen. Zum Beispiel ein Studienanfänger, der für sich einen passenden Studiengang sucht. Hilfestellung wollen sogenannte Rankings geben. Sie bewerten Angebote der Unis und vergleichen sie miteinander, zum Beispiel nach Ausstattung oder Studienbedingungen. Doch nicht bei allen sind diese Rankings beliebt. Und deshalb wird über das Für und Wider in Deutschland derzeit heftig diskutiert. Warum genau? Darum geht es heute bei StudiDW.
StudiDW Schwerpunkt.
Manoush Entesari hat sich an der Uni Bonn für uns unter Studierenden umgehört, welche Rolle die Rankings für deren Studienwahl gespielt haben.
Ich habe mich auf jeden Fall im Vorfeld informiert über die Rankings und bin auch deswegen jetzt hier im Endeffekt an der Uni Bonn. Wenn man gar keine Ahnung hat, das ist halt irgendwo doch eine Orientierung.
Also ich habe auch selber reingeguckt in der Zeitschrift, in der Zeit. Und ich habe mich schon versucht, daran zu orientieren. Also ich finde es auf jeden Fall ist eine gute Möglichkeit, um sich auch Orientierung zu verschaffen. Weil es ist ja sonst schwer, irgendwelche Kriterien zu finden, wie man eine Stadt auswählen soll, die zu einem passt.
Also ist eine Uni, die hoch im Hochschulranking ist, wirklich gut oder nicht? Das, finde ich, geht aus dem Hochschulranking nicht hervor. Andererseits ist es natürlich schön, wenn man vergleichen kann und die Unis sich auch ein bisschen im Wettbewerb stärken müssen. Das ist durch solche Rankings ja eigentlich gewünscht.
Sie sind sicher hilfreich bei der Wahl der Universität, aber ich glaube nicht, dass das ein ausschlaggebendes Instrument sein sollte. Ich habe mitgekriegt, dass das immer wieder in der Kritik steht, je nachdem, wovon die gesponsert werden oder wonach diese Kriterien ausgewählt werden. Je nachdem, was einem wichtig ist, kann man da reingucken, aber sollte sich wahrscheinlich auch genau angucken, was da wie beurteilt wurde.
Ich weiß nur, dass Bonn sehr hoch bei der Romanistik ist. Eine der besten romanistischen Institute hat in Deutschland. Ach, ich weiß noch nicht, also ich bin selber jetzt erst im ersten Semester, also ich habe noch gar nicht richtig angefangen, deswegen weiß ich gar nicht, ob sich das dann noch wirklich bestätigt. Also ich meine, das gibt es ja mittlerweile auch an Schulen. Das ist eigentlich ganz gut, dass man so den Vergleich hat. Ich weiß natürlich nicht, wo da die Kriterien liegen. Das muss man natürlich auch kritisch betrachten, auf jeden Fall.
Für mich war das ausschlaggebend. Aber also ich hatte mir das eben für Mathe angeschaut und danach habe ich das ein bisschen bereut, zu der am höchsten gerankten Schule zu gehen. Weil ich bin dann eben davon ausgegangen, dass das lauter gute Professoren sind und super organisiert und so. Und das war überhaupt nicht so.
Ja, aber so kann man die Haltung der befragten Studierenden aus Bonn wohl zusammenfassen. Und in der Tat, Hochschulrankings sind durchaus mit Vorsicht zu genießen. Und zwar nationale wie internationale. Denn die Kriterien und die Ziele der Rankings unterscheiden sich teils erheblich. Hinzu kommt, in die renommierten internationalen Listen, wie zum Beispiel das Shanghai-Ranking, schaffen es ohnehin immer nur die gleichen Hochschulen unter die Top 10. Europäische Unis sind kaum dabei, wie Armin Himmelrath berichtet.
Studienanfänger in Europa haben es schwer, sagt Gero Federkeil. Er ist Projektmanager für Rankings beim Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, im nordrhein-westfälischen Gütersloh. Jedenfalls dann, wenn sie sich einen Überblick über die zahlreichen Studienangebote verschaffen wollen.
Es gibt wenig Daten bislang über das, was jetzt da als europäischer Hochschulraum im Entstehen ist. Und die bisherigen Rankings bieten da, denke ich, für Studierende auch wenig konkrete Hilfestellung.
Solche internationalen Rankings, also Universitätsvergleiche, liefern bisher vor allem das Times Higher Education Ranking und das Shanghai Ranking, zwei weltweit bekannte und viel beachtete Rankings. Doch in beiden Ranglisten tauchen die allermeisten europäischen Universitäten gar nicht erst auf. Vorne landen normalerweise US-amerikanische Hochschulen. Aus Europa schaffen es allenfalls die Elite-Unis Cambridge und Oxford unter die Top 10 des Shanghai-Rankings. Die beste deutsche Uni ist derzeit die Technische Universität in München auf Platz 53. Unter den 100 besten Hochschulen finden sich aus Deutschland sonst nur noch die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und die Unis aus Heidelberg und Freiburg. Gero Federkeil.
Zum einen sind das globale Rankings. Das hat im Ergebnis zur Folge, dass in beiden Rankings relativ wenig europäische Hochschulen überhaupt vorkommen, sodass Studierende oder jeder europäische Nutzer da nur sehr begrenzt einen Überblick über den europäischen Hochschulraum bekommt. Und zum Zweiten muss man sagen, dass sich die beiden Rankings in allererster Linie auf die Forschung beziehen und damit natürlich für Studierende, die an Informationen über Studiengänge und Studium und Lehre interessiert sind, auch nur begrenzt informativ sind.
Rankings zu konkreten Studienbedingungen gibt es bisher nur auf nationaler Ebene. In Deutschland etwa das CHE-Ranking oder das Handelsblatt-Ranking für wirtschaftsorientierte Studiengänge. Doch viele deutsche Hochschulen sind mit solchen Ranglisten und deren Ergebnissen unzufrieden. Vor allem deshalb, weil solche Listen klare Ergebnisse suggerieren. Doch eine Uni ist nicht einfach nur gut oder schlecht, sondern hat immer gute und weniger gute Bereiche. Die Universität Hamburg hat deshalb entschieden, gar nicht mehr an solchen Umfragen zu Bibliotheksausstattung, Betreuungsverhältnissen oder Absolventenzahlen teilzunehmen. Präsident Dieter Lenzen.
Es gibt dafür mehrere Gründe. Der wichtigste ist der, dass man sich überlegen muss, in welchem Ausmaß will man eigentlich akademische Einrichtungen, staatliche noch dazu, so gegeneinander ausspielen, dass es massive Gruppen von Verlierern gibt, die ja der Bevölkerung signalisieren könnten, kommt bitte nicht zu uns zum Studieren, wir sind schlecht. Dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte.
Rankings vermitteln in dieser Hinsicht ein völlig falsches Bild der Studienbedingungen, sagt der Hamburger Unipräsident.
Wir haben als Land, als Nation die Verpflichtung, für die jungen Leute halbwegs gleich qualitative Bildungsangebote zu machen und gerade nicht die Einrichtungen in einen Wettbewerb gegeneinander zu hetzen, an dem es am Ende viel mehr schlechte als gute gibt, jedenfalls in den Rankings.
Die Universität Hamburg steht mit dieser Kritik nicht alleine. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie empfiehlt ihren Mitgliedern, beim CHE-Ranking wegen gravierender methodischer Schwächen nicht mehr mitzumachen. Auch der Historikerverband fordert zum Boykott der Rankings auf. Und auch die Universität Leipzig hat im vergangenen Sommer den vorläufigen Rankingstopp beschlossen. Der Aufwand für die einzelnen Hochschulen sei einfach zu groß, sagt Dieter Lenzen.
Die Anfragen, die in den letzten Monaten gekommen sind, laufen sich auf durchschnittlich 1 bis 2 Anfragen pro Woche für Rankings, Ratings, Untersuchungen, Absolventenbefragungen und so weiter. Sie binden im Augenblick in Hamburg allein eine ganze Abteilung mit 12 Mitarbeitern, die nichts anderes machen, als Daten zu generieren, die ja nicht einfach aus irgendeiner Kiste herausgeholt werden können, sondern jeweils aufbereitet werden müssen und so weiter.
Viel Aufwand also mit begrenzten Nutzen, sagen die Ranking-Kritiker. Und wie groß der Ranking-Einfluss auf die Wahl des Studienorts tatsächlich ist, darüber gibt es bisher keine Untersuchungen. Doch die Befürworter halten dagegen. Nur mit Rankings können junge Leute den Überblick im Dickicht der Studiengänge behalten. Die Diskussion geht also weiter.
Ja, die Diskussion geht weiter und an dieser Diskussion beteiligt sich auch der Wissenschaftsrat, das wichtigste wissenschaftspolitische Beratungsgremium der Bundesregierung und der Bundesländer. Wolfgang Marquardt ist der Vorsitzende des Wissenschaftsrates. Herr Marquardt, Studierende stehen den Hochschulrankings skeptisch gegenüber. Einige Fachgesellschaften üben Kritik speziell am CHE-Ranking und die ersten Unis steigen ganz aus den Rankings. Sollte man in Deutschland nicht ganz aufs Ranken verzichten?
Ich glaube, wir müssen wirklich sehr differenziert rangehen. Das hat auch der Beitrag gezeigt. Wir müssen auf jeden Fall unterscheiden, ein Ranking, das in Richtung der Forschung abzielt und ein Ranking, das die Lehre, auch die forschungsorientierte Lehre, in den Blick nimmt. Der Beitrag und der Fokus war sehr auf die Lehre ausgerichtet. Hier haben wir einfach grundsätzlich ein methodisches Problem, unabhängig von Rankings, dass es sehr schwer ist, Konsens darüber zu finden, wie man gute Lehre eigentlich wirklich bewertet und bemisst. Also da ist einfach keine Einigkeit da und einfach deshalb, weil wir es nicht wissen. Wir haben zu wenig abgesicherte Methoden, um die Qualität von Lehre und die Qualität der erzielten Ergebnisse zu messen. Also und deshalb kann man sagen, wenn das so ist, dann darf man in dem Bereich, muss man an den Grundlagen anfangen und im Bereich der Lehre erstmal die Parameter und die Maße sozusagen festlegen.
Der Wissenschaftsrat arbeitet derzeit seit einigen Jahren an einem eigenen Ranking, das sich aber Rating nennt und das dem Namen nach die Lehre auch erstmal beiseite lässt. Es heißt nämlich Forschungsrating. Was wollen Sie mit Ihrem Rating besser machen als die anderen?
Das ist richtig. Das Pilotprojekt des Wissenschaftsrats fokussiert alleine auf die Forschung. Ganz pragmatisch und aus gutem Grund haben wir die Lehre ausgeklammert. Wir nennen das Rating, weil es eben im Gegensatz zu den anderen Rankings, den überwiegend anderen Rankings, nicht einen Rangblatt sozusagen als Ziel, als Ausgabe des Verfahrens haben soll, sondern es wird in einem mehrdimensionalen Kriterienraum letztlich qualitativ die Forschungsleistung eines bestimmten Standorts in einem bestimmten Fach, also fachspezifisch bewertet. Diese fachspezifische Bewertung, die erlaubt es auch, dass wir die Kriterien sozusagen an das Fach anpassen, auch unter Einschluss der Experten aus dem Fach diese Kriterien festlegen. Und dieser Ansatz ermöglicht es eben auch nicht, aus irgendwelchen Daten, fast mit einer algorithmischen Mechanik, irgendeinen Rangplatz auszurechnen, sondern die Datenbasis, die wir natürlich auch brauchen, die geht ein in einen sogenannten Peer Review, also in eine Expertengruppe, die mit ihrem Kontextwissen diesen Datensatz, dieses Fach dann an einem bestimmten Standort bewertet. Also ein ganz anderer Ansatz als beispielsweise Times Higher Education oder Shanghai Ranking.
Damit sich die Hörer ein besseres Bild machen können von diesem Rating des Wissenschaftsrates, was genau untersuchen Sie da? Vielleicht können Sie einige Beispiele nennen.
Ja, wir haben also in diesem Pilotprojekt insgesamt 4 Fächer betrachtet. Es ging los mit der Chemie, dann kam die Soziologie, dann die Elektrotechnik zusammen mit der Informationstechnik und im Moment läuft und ist kurz vor Abschluss das letzte Verfahren im Bereich der Anglistik und Amerikanistik. Und in all diesen Fällen, die ja, wie Sie sehen, das Gebiet der Wissenschaften ziemlich gut abdeckt, ja, von Naturwissenschaften über Geistes bis hin zu Ingenieurwissenschaften, dort ist jedes Mal so vorgegangen worden, dass man zunächst die Kriterien mit den Fachvertretern, also mit den Chemikern oder mit den Soziologen besprochen hat, auch den Prozess der Bewertung besprochen hat, ja, wie viel wird gelesen, welche Daten werden erhoben, wie stark werden die Daten gewichtet, zum Beispiel zur Publikationsleistung oder zum Transfer von Ergebnissen in die Gesellschaft, in die Wirtschaft. All diese Fragen wurden mit dieser Peer Group, also mit diesen Experten, beraten. Dann wurden auf der Basis der Kriterienkataloge die Universitäten gebeten, die nötigen Daten abzugeben. Und diese Daten sind dann aufbereitet worden, in der Expertengruppe betrachtet und bewertet worden. Und dann wurde in einem 4 Kriterien umfassenden Bewertungsraum sozusagen eine qualitative Bewertung vorgenommen. Und diese Bewertungsdimensionen, ja, die waren sowas wie Forschungsqualität, Forschungseffizienz, ja, also wie ist der Ertrag im Vergleich zu den Mitteln, die aufgewandelt werden, dann auch der Einfluss, ja, die Auswirkung der Forschungsergebnisse, da geht es so ein bisschen in Richtung Transfer in die Gesellschaft. Das sind die 3, Nachwuchsförderung war die 4. Ja, das sind die 4 Dimensionen, die wir dann angeguckt haben.
Wer soll denn nach Wunsch des Wissenschaftsrats von dieser Art des Ratings profitieren? Die Studierenden werden es wahrscheinlich nicht sein, wenn es gar nicht um die Lehre geht.
Die Studierenden sind nicht die Zielgruppe an dieser Stelle, ganz klar, sondern die Hauptadressaten sind die Hochschulleitungen. Die Hochschulleitungen, die verstehen wollen, wo ein bestimmtes Fach an ihrer eigenen Hochschule steht, zunächst mal unabhängig vom Feld der Mitbewerber. Aber dann ist es natürlich auch interessant zu sehen, in welchem dieser Bereiche man vielleicht nicht so stark ist, wie man glaubte, im Vergleich zu irgendeinem anderen Standort in Deutschland. Und dann kann man als Hochschulleitung aus diesen Einsichten ganz verschiedene Schlüsse ziehen. Ja, man kann eine Stärke stärken wollen, man kann einen Bereich, der nicht so stark ist, der richtig schwach ist, versuchen, auf ein hohes, ein besseres Niveau zu bringen. Oder man kann auch sagen, wir müssen uns konzentrieren, wir können von vielleicht 20 Fächern eben nur noch 18 machen und muss sich entscheiden, welche man dann langfristig auch aufgibt. Also das sind Entscheidungen, die dann oberhalb dieser qualitativen Bewertung von einer umsichtigen und weitsichtigen Hochschulleistung getroffen werden müssen.
Wolfgang Marquardt war das, der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, über die Möglichkeiten des neuen Forschungsratings, das der Wissenschaftsrat seit ein paar Jahren entwickelt. Vielen Dank dafür. Und wer dieses Interview oder die anderen Beiträge noch einmal nachhören möchte, der kann das tun unter dw.de/studieren. Und auf der Seite dw.de/bildung findet man weitere Artikel und Interviews rund um das Thema Bildung in Deutschland. Deutsche Bildungspolitiker rühren schon seit Jahren die Werbetrommel für mehr Studenten. Mit Erfolg. Noch nie haben in Deutschland so viele junge Menschen ein Studium aufgenommen wie derzeit. Doch die Medaille hat eine Kehrseite. All diese Studentinnen und Studenten müssen auch irgendwo wohnen. Gerade in den großen und teuren Unistädten ist die Wohnungssuche inzwischen zu einem echten Problem geworden. Und weil das so ist, widmet sich StudiDW ab heute in einer kleinen Themenreihe der Wohnungsnot von Studierenden. Den Auftakt macht Bianca von der Au. Sie hat sich am Beispiel der Bankenstadt Frankfurt am Main angesehen, welche Ursachen die Wohnungsnot hat.
Victoria hat sich in den letzten Monaten zahlreiche Wohnungen in Frankfurt angeschaut. Die 25-jährige Soziologiestudentin will mit ihrem Freund zusammenziehen. Das gemeinsame Budget? Maximal 1000 Euro warm. Nicht nur daran scheitert ihre Suche.
Als Studentin ist es etwas schwierig, da überhaupt wahrgenommen zu werden, also vor allem von Maklern oder Vermietern. Man kommt in die engere Auswahl und kommt dann irgendwann nicht weiter, weil wahrscheinlich andere Pärchen sich bewerben, die beide arbeitstätig sind und man selbst noch Student ist.
In einer Großstadt wie Frankfurt haben Studierende mit geringem oder unsicherem Einkommen schlechte Karten bei der Wohnungssuche. Ein bundesweiter Trend. Vor allem, wenn man sich die Mietpreisentwicklung anschaut. In beliebten Unistädten wie Hamburg, München, Freiburg oder Köln kennt der Mietspiegel seit einigen Jahren nur eine Richtung, nämlich nach oben. Katrin Wenzel vom Studentenwerk Frankfurt am Main beklagt zu wenig bezahlbaren Wohnraum bei steigenden Studierendenzahlen. Allein in Frankfurt haben sich in diesem Wintersemester fast 9000 Erstsemester immatrikuliert.
Die Lage hat sich definitiv verschlechtert, einfach weil in den letzten Jahren auch die Studierendenzahlen deutlich angestiegen sind. Das liegt ja zum einen an der Einführung von den G8-Jahrgängen, es liegt auch am Wegfall der Wehrpflicht und natürlich sind einfach heute viel mehr junge Leute bereit oder willig, ein Studium zu beginnen als früher. Das kommt alles zusammen. Wir haben einfach mehr Studierende, das ist ja auch gewünscht bildungspolitisch, aber die brauchen eben auch eine Wohnung.
Als Betreiber von Wohnheimen bietet das Studentenwerk eine günstige Alternative zur eigenen Wohnung. Ein Wohnheimplatz kostet monatlich im Schnitt 214 Euro warm. Doch auch hier ist die Nachfrage weit größer als das Angebot. Katrin Wenzel zur Lage in Frankfurt.
Also es gibt insgesamt rund 3600 Plätze in Studentenwohnheimen. Dem gegenüber stehen rund 53.000 Studierende, also jetzt nur für Frankfurt gesprochen. Und das macht eine Versorgungsquote an Wohnheimplätzen von 7%. Das ist im Vergleich zum Bundesschnitt gering.
Doch auch bundesweit reichen die Wohnheimplätze nicht aus. Das Deutsche Studentenwerk hat zum Start des Wintersemesters schon Engpässe in ganz Deutschland gemeldet. Rund 25.000 zusätzliche Wohnheimplätze würden benötigt. Wer seinen Studienplatz nicht direkt wieder aufgeben wollte, musste also in vielen deutschen Städten kreativ sein. In Frankfurt wurden für die Erstsemester sogar Feldbetten bereitgestellt und das Studentenwerk hat extra eine Wohnungsbörse eingerichtet.
Da eben die Wohnheimsplätze leider nicht ausreichen, wenden wir uns gemeinsam mit den Hochschulen des Rhein-Main-Gebiets und den Asten an die Bevölkerung und bitten sie, den Studierenden soweit möglich eben noch private Zimmer oder kleine Wohnungen möglichst günstig natürlich zur Verfügung zu stellen.
In dieser angespannten Lage haben es ausländische Studierende besonders schwer, ein Zimmer zu finden. Die Sprache ist ein zusätzliches Hindernis.
Vermieter haben lieber Mieter, die Deutsch sprechen, als Menschen mit einer anderen Muttersprache.
Jawad aus Pakistan hat trotzdem ein Zimmer gefunden, mit Hilfe von Bekannten, die für ihn übersetzt haben. Doch der 27-jährige Student ist mit seiner Wohnsituation gar nicht glücklich. Das Zimmer ist ihm zu klein, zu teuer und über eine halbe Stunde mit der Bahn von der Uni entfernt. Lange Fahrzeiten und Pendeln vom Wohnort zur Uni, das müssen viele Erstsemester auf sich nehmen, die an der Goethe-Uni ihr Studium begonnen haben. Wohnen bei den Eltern oder in einer Kleinstadt außerhalb Frankfurts ist oft das Einzige, was geht. So die einhellige Meinung auf dem Unicampus.
Ich wohne mit meiner Familie.
Ich wollte nach Frankfurt, aber ich habe kein WG-Zimmer gefunden.
Ich war auf der Suche, Frankfurt war halt voll. Ja, musste ich mich andersweit orientieren. Also ich wohne jetzt bei meinem Bruder in Frankfurt. Ich denke, man muss erstmal überlegen, was das Sinnvollere ist. Und für mich ist das Sinnvollere wirklich, erstmal zu Hause zu wohnen, was einfach günstiger ist von den Kosten her.
Ein Dauerzustand ist das jedoch nicht. Und auch die Politik scheint die Wohnungsnot der Studierenden endlich als Problem zu sehen und reagiert darauf. Bundesbauminister Ramsauer hat ein Treffen mit allen Verantwortlichen angekündigt für Ende November.
Und vielleicht ist das ja ein Lichtblick für all die Studentinnen und Studenten, die im Moment noch mit einer Übergangslösung leben müssen. Die deutsche Bildungsministerin Annette Schavan hat für ihre Doktorarbeit noch einen Zettelkasten benutzt. Das ist ungefähr 30 Jahre her und das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Denn der Laptop und das Internet sind aus deutschen Unis überhaupt nicht mehr wegzudenken. Doch wie haben die digitalen Medien das Studium verändert? Um diese Frage geht es beim nächsten Mal hier bei studi.de. Für heute verabschiede ich mich. Mein Name ist Svenja Üing.